Sonntagabend 20.15 Uhr Unionsbubble Talk, der Wochenrückblick. Los geht's. Herzlich willkommen am heutigen Sonntag, den 17. September 2023. Zu unserem siebten Unions-Bubble-Talk, der Wochenrückblick. Genauso wie ich auch heute alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer herzlich begrüße, freue ich mich, dass meine Co-Hosts alle wieder dabei sind. Seid herzlich gegrüßt, lieber Baha, lieber Manuel und lieber Marcel.
Hallihallo.
Hallo, guten Abend.
Unseren heutigen Fokus wollten wir schon die ganze Woche geplant auf das Thema legen, das für uns den mittlerweile beständigsten Skandal darstellt, der uns jeden Tag auf Twitter begegnet. Denn fast täglich kommen Neuigkeiten und vor allen Dingen weitere Fragwürdigkeiten in der Causa Faeser ans Licht. Für die CDU-CSU im Innenausschuss und ganz tief im Thema drin ist daher auch unser heutiger MdB als Gast. Seit 2017 ist er aus dem schönen Münsterland in den Bundestag gewählt. Herzlich willkommen, Marc Henrichmann. Schön, dass du uns heute in die Untiefen der Affäre Faeser begleitest.
Hallo, guten Abend zusammen.
Zu Beginn aber wollen wir uns auch dem anderen großen Aufreger dieser Woche natürlich nicht verschließen und blicken nach Thüringen. Dort hat die CDU es gewagt, die Grunderwerbsteuer senken zu wollen. Und dem entsprechenden Gesetzesentwurf haben im Thüringer Landtag die FDP, aber auch die AfD zugestimmt. Wie das eigentlich so vor Ort mit den Rechtsextremen läuft, wie das Parlament mit einer rot-rot-grünen Minderheitsregierung überhaupt funktioniert und was jetzt konkret passiert ist in der Nicht-Zusammenarbeit mit der AfD, das kann uns jetzt freundlicherweise der Geschäftsführer der CDU-Landtagsfraktion im Landtag in Thüringen erklären. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist, lieber Stefan Gruner.
Hallo, guten Abend und danke für die Einladung.
Lieber Stefan, wir fangen auch direkt an. Schön, dass du uns, wie gesagt, in den Maschinenraum des Thüringer Landtags mitnehmen willst und du uns zeigen kannst, wie sich wirklich der Alltag mit der AfD gestaltet. Zur Senkung der Grunderwerbsteuer kam es nur durch die Opposition, sprich uns, der CDU, der FDP und eben der AfD. Und währenddessen hat Rot-Rot-Grün sich einem Entgegenkommen der CDU zum Gesetzesvorschlag verweigert. Nimm uns mal mit, wie ist es genau gelaufen? Wie habt ihr das vorher, zwischendrin und im Nachgang innerhalb der Fraktionen im Landtag kommuniziert und wie kam letztlich die Entscheidung, dass ihr sagt, wir machen das jetzt so?
Ja, vielen Dank. Ich mache vielleicht mal eine Vorbemerkung in der Tat zu Thüringen und dann drei Punkte zu dem Konkreten, was jetzt in der letzten Woche im Landtag auch passiert ist. Also du hast das ja schon erwähnt, wir haben seit 2019 schon die, ich bezeichne es mal als schwierigste politische Konstellation im Thüringer Landtag. In keinem der 16 Landesparlamente oder in keinem der anderen 15 Landesparlamente haben wir die Situation, dass es eine Minderheitsregierung gibt. Was bedeutet das in der Praxis? Das bedeutet, dass de facto jede Entscheidung im Parlament, in jeder Landtagssitzung, aber auch in den Ausschusssitzungen jedes Mal neu ausverhandelt werden muss, weil wir eben eine Regierungskoalition haben, die sich nicht auf eine Parlamentsmehrheit stützen kann. Und das, glaube ich, beschreibt ganz gut, vor welcher Herausforderung man sozusagen wirklich, ja, teilweise wöchentlich auch steht und welche Gesprächsbereitschaft das natürlich auf allen Seiten auch braucht. Nun mal drei Punkte ganz kurz zu dem, was letzte Woche passiert ist. Worum geht's? Du hast das schon gesagt, Grunderwerbsteuer ist abgesenkt worden. Uns war wichtig zu sagen, wir wollen jetzt ein Zeichen für Entlastung für Familien und Wirtschaft setzen. Wir hatten in Thüringen mit 6,5% einen der höchsten Steuersätze in ganz Deutschland. Alle Länder herum, alle Bundesländer um uns herum haben einen niedrigeren Steuersatz. Und deshalb haben wir gesagt, muss es jetzt um Entlastung gehen und wir wollen auch einen Puls für die Bauwirtschaft setzen. Auch die ist ja in der Krise, wie man überall lesen kann und auch mitbekommt. Also das mal ganz kurz zum Sachverhalt. Wie war die Genese des Ganzen? Vielleicht auch das, da gibt es ja jetzt mittlerweile auch sehr viele unterschiedliche Informationen auf dem Markt. Ich glaube, wichtig ist zunächst erst einmal zu wissen, dass wir schon vor 2 Jahren einen Vorschlag in den Landtag eingebracht haben, der die Regierung aufgefordert hatte, entsprechende Initiativen zur Entlastung von Familien zu ergreifen. Das hat der Landtag dann auch beschlossen. Das war ein ganz normaler Antrag, kein Gesetz. Und da ist dann gar nichts passiert. Und dann haben wir im letzten Dezember einen Gesetzentwurf eingebracht, weil wir gesagt haben, okay, Landtagsantrag hat offensichtlich nichts genützt. Jetzt müssen wir eine Gesetzesinitiative machen. Und das war schon im letzten Dezember. Und dann gab es jetzt vor dem Sommer auch nochmal eine Ausschusssitzung. Da hätte das Ganze schon beschlossen werden können und dann ins Parlament gehen. Da haben wir dann sozusagen nochmal auch auf Bitten von Rot-Rot-Grün die Entscheidung verschoben, haben gewartet, dass es da auch nochmal Kompromissangebote gibt, entsprechende Anträge, dass alles nicht passiert. Und dann kam natürlich auch der Tag der Entscheidung und das Ergebnis ist bekannt. Ich will hier aber eben deutlich nochmal sagen, dass es hier von uns aus schon so gewesen ist, dass wir uns natürlich gefreut hätten, wenn Rot-Rot-Grün auch das unterstützt, was wir hier vorgelegt hatten. Und diese Möglichkeit hätte es auch gegeben. Und letzten Punkt, den ich zu Beginn einfach machen will, ist, ich glaube, man muss einfach verstehen, dass in dieser Situation im Landtag, dass wir natürlich als pragmatische Problemlöser uns dort auch sehen, dass wir die Themen in den im Landtag zur Abstimmung stellen, die wichtig sind, die im Interesse des Landes tatsächlich sind, aber dass wir das eben nicht davon abhängig machen, was andere Parteien oder Fraktionen dazu sagen. Wir fragen nicht bei Rot-Rot-Grün um Erlaubnis, aber wir gucken auch nicht darauf, was die AfD dazu sagt, sondern wir bringen souverän unsere Vorschläge ein und machen es eben nicht vom politischen Wettbewerb abhängig. Was man aber sagen muss, und da schließt sich so ein Stück weit der Kreis auch dazu, was ich am Beginn gesagt habe, in dieser besonderen Konstellation ist es natürlich wichtig, dass auch eine Minderheitsregierung tatsächlich versteht, dass sie keine Mehrheit hat. Und das setzt eben voraus, dass sie dann eben auch konstruktiv und substanziell Vorschläge unterstützt, die von der Opposition kommen und eben sich nicht einfach verweigert, um dann möglicherweise auch bewusst, unbewusst, das will ich mal dahingestellt lassen, so eine AfD-Falle zu stellen. Und das muss man, glaube ich, natürlich in der ganzen Diskussion auch mit einbeziehen.
Stefan, ich will gleich mal nachfragen. Erstmal danke, dass du da bist und vielen Dank für die Erklärung nochmal. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann habt ihr jetzt seit über einem Jahr die Diskussion um die Grunderwerbssteuer. Ihr habt entsprechende Beschlüsse gemeinsam gefasst, also auch mit Rot-Rot-Grün. Wart euch einig, dass es Entlastung geben soll? Habt Ausschuss gehabt, wurde von Rot-Rot-Grün aus welchem Grund auch immer gebeten, irgendwie abzuwarten und habt dann am Ende letztendlich euch entschieden, trotzdem weiter zu machen, obwohl, zumindest kann man sagen, für SPD und Grüne es ja eigentlich keinen Grund geben sollte, dagegen zu stimmen, weil ja gleichzeitig selbst auf Bundesebene die Parteien für die entsprechende Entlastung sind. Deswegen meine Frage an dich, es klingt alles jetzt so, wollte man euch auflaufen lassen? Wollte man diesen Streit aus Sicht von Rot-Rot-Grün einfach sehen? Wollte man die Öffentlichkeit haben, die Debatte führen? Oder was ist da der Grund, dass es am Ende nicht zu einer Einigung kam zwischen euch und Rot-Rot-Grün? Ich würde es wirklich gerne verstehen, deswegen jetzt einfach mal nachgebohrt.
Naja, ich glaube, den Eindruck, den du beschreibst, den kann man tatsächlich haben. Wir wissen, dass ja auch im Koalitionsvertrag der Ampel entsprechendes steht. Nun wissen wir natürlich aber auch, ich glaube, das Problem ist auch weniger bei SPD und Grünen, dass die Linkspartei generell Probleme natürlich mit Steuersenkungen hat. Ein Kompromiss wäre ja gewesen, dass man über den Steuersatz zum Beispiel redet. Ja. Aber da prallen, glaube ich, dann schon, sagen wir mal, auch jenseits der Frage von Kompromissbereitschaft unterschiedliche Vorstellungen aufeinander, sehr grundsätzlich unterschiedliche Vorstellungen. Die Linke will halt tatsächlich lieber Geld umverteilen und wir sagen halt, wir wollen lieber entlasten, damit Bürgerwirtschaft natürlich auch selber entscheiden, was sie mit ihrem erwirtschafteten Geld machen. Also ich glaube, es ist beides. Es sind sehr unterschiedliche Auffassungen, sehr grundsätzlich unterschiedliches Staatsverständnis, aber wir müssen natürlich auch sehen, dass der Eindruck entstehen kann, dass die Linke von so einer Diskussion natürlich auch profitiert, weil deren Erzählung ist ja, dass sozusagen Bodo Ramelow der Einzige wäre, der die Demokratie in Thüringen verteidigt, was natürlich Quatsch ist. Aber insofern würde ich nicht ausschließen wollen, dass das natürlich ein sehr bewusstes Kalkül auch ist. Nochmal, für uns geht es um die Sache und für uns ist nicht entscheidend, welche Seite sozusagen zustimmt. Wir haben im Übrigen am Tag drauf mit Rot-Rot-Grün gemeinsam einen Antrag verabschiedet, der die Landesregierung beauftragt, im Bundesrat sich dafür einzusetzen, dass die Mehrwertsteuer für das Gastrogewerbe bei 7% bleibt. Also es gibt in anderen Fragen durchaus eine konstruktive Zusammenarbeit, die in dieser Situation notwendig ist. Und so verstehen wir uns auch als konstruktive Opposition. Aber das setzt eben auch voraus, dass die andere Seite, die Minderheit, die Minderheitenkoalition begreift, dass sie keine Mehrheit hat und dann eben auch in solchen Fällen Zugeständnisse machen muss und nicht einfach auf Maximalpositionen
beharren kann. Und doch läuft der jetzt Bodo Ramelow, wenn ich es richtig verstanden habe, durch die Gegend und sagt, die CDU Thüringen hätte sich im Vorhinein mit der AfD dazu abgestimmt, dass dieser Antrag eine Mehrheit bekommt. Also lügt er da?
Also erstens, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Unser Generalsekretär hat an diesem Wochenende gesagt, das ist so ein Stück weit eine Verleumdungsstrategie, die Staatskanzlei hier betreibt. Es gab keine Absprachen, es gibt keine Zusammenarbeit, Punkt. Mhm. Und will jetzt hier nicht Lügner laut schreien.
Das mache ich gern.
Aber alles Faktenlage, gut. Die Faktenlage ist relativ klar. Und unser parlamentarischer Geschäftsführer hat ja auch in der FAZ sehr deutlich das nochmal geschildert. Die parlamentarischen Geschäftsführer sprechen während der Plenarsitzungen immer wieder miteinander. Und wir haben in dem konkreten Fall darüber informiert, alle anderen Fraktionen, dass wir einen Antrag zurückziehen. Und insofern, es gab keine Absprachen, es gibt keine Zusammenarbeit. Und dabei bleibt es im Übrigen auch. Da sind wir sehr, sehr klar und haben da auch insgesamt zur AfD eine sehr, sehr eindeutige Haltung.
Ich glaube auch, dass du wahrscheinlich einige von uns dazu gar nicht überzeugen musst. Aber diejenigen, die weiterhin fester Überzeugung sind, dass es da irgendeine Form der Abstimmung gab, die werden wir wahrscheinlich auch nicht überzeugen können. Danke dir auf jeden Fall nochmal für die Klarstellung. Ich habe das Interview von Friedrich Merz vor uns gesehen und ich fand auch, er hat das wirklich nochmal sehr, sehr deutlich eingeordnet. Er hat jetzt auch nicht Bodo Ramelow irgendwas vorgeworfen, aber ich denke, man muss dann einfach sagen, wenn die Faktenlage so ist, wie du es beschreibst, und es gibt für mich da keinen Grund dran zu zweifeln, dann muss man sich schon die Frage stellen, warum dann tatsächlich so eine Art der, ich würde es jetzt nicht Kampagne nennen, sondern wirklich der Diffamierung oder der Vorwürfe, die ja wirklich sehr widerlich sind, von seitens der Staatskanzlei getrieben wird. Die ja übrigens, wenn ich das Video noch im Kopf habe, vor 3 Jahren selber die Kooperation, also eine tatsächliche Kooperation, wenn man es so will, mit der AfD verteidigt hat. Ich habe jetzt vergessen, wie der Name des Chefs der Staatskanzlei war, aber das Video vor 3 Jahren kursierte ja jetzt die Tage.
Ja, ich meine, das ist, wenn ich das mal kurz aufgreifen darf, was uns schon, glaube ich, oder was viele ärgert und was uns natürlich besonders ärgert, sind natürlich diese doppelten Standards und diese Doppelmoral, die wir immer wieder sehen. Und wir haben sozusagen ja auch sehr genau notiert, wann die Rot-Rot-Grün Mehrheiten nur bekommen hat, weil die AfD zugestimmt hat. Und das waren eben auch nicht nur technische Details, sondern da ist einmal ein Untersuchungsauftrag bei einem Untersuchungsausschuss geändert worden, da ist die Thüringer Kommunalordnung geändert worden. Und diese Doppelstandards, die sind natürlich, das muss man ganz ehrlich sagen, halt auch Teil dieser Empörungskultur, die schlichtweg einfach so nicht geht.
Okay, ich glaube, wir konnten ja auch durch die gesamte Reaktion der Union feststellen, dass wir es hier diesmal wirklich mit einer veränderten Sachlage zu tun haben. Ich glaube, es gab auch wirklich nur Martin Debes von der Thüringer Allgemeinen. Ich glaube auch vorhin noch im Bericht aus Berlin, der nochmal gesagt hat, dass dass die Veränderung der Tagesordnung, dass zwei Anträge, sowohl einer von uns als auch einer von der AfD, abgesetzt worden sind oder zurückgezogen worden sind, damit die Abstimmung über die Grunderwerbsteuer noch an dem Donnerstag passieren kann, dass das angeblich eine Absprache gewesen sei. Das Da sagt aber sogar der Deutschlandfunk in seinem Politik-Podcast zu, dass das eigentlich übliches parlamentarisches Verfahren ist, dass man darüber eben informiert, wie du das auch eben gesagt hast. Was mich aber mal interessieren würde, weil für Außenstehende ist das ja auch nur immer medial zu begleiten. Wie funktioniert denn eigentlich eine Zusammenarbeit mit der AfD und gleichzeitig auch mit den Linken, wenn man ja auf beiden Seiten, ohne es gleichsetzen zu wollen, aber diesen ideologischen Bias hat, um da immer, also wo wir uns ja an keine Seite andocken können. Und wie geht man mit einem Höcke auf den Fluren des Landtags um? Ich will das wirklich einfach mal wissen.
Ja, also nochmal zur AfD, wie gesagt, da gibt es keine Zusammenarbeit und keine Gesprächskontakte. Man sagt höflich guten Tag, wenn man sich auf den Fluren begegnet. Ich glaube, menschliche Umgangsformen kann man durchaus wahren, aber das ist es dann auch. Es gibt, ich kann das so aus meinem sozusagen Arbeitsbereich direkt sagen, es gibt ein Gremium der Fraktionsgeschäftsführer und da ist natürlich der Fraktionsgeschäftsführer der AfD auch dabei. Da werden natürlich nicht substanzielle politische Fragen verhandelt, da geht es dann oft auch so um organisatorische Fragen des Parlamentsbetriebes. Da sitzt man dann wie in einem Ausschuss natürlich schon zusammen und tauscht Positionen aus. Das ist gar keine Frage, das geht gar nicht anders und genauso findet das in den Ausschüssen ja auch statt. Aber ich glaube, sozusagen alles, was unterhalb von offiziellen Gremien und Runden ist, da, also ich kann jetzt sozusagen nicht für jeden Einzelnen sprechen, aber da ist meine sehr intensive Beobachtung, da das ist höfliche Umgangsformen und that's it. Ja, also mehr gibt es da nicht. Und auf der anderen Seite Rot-Rot-Grün, wie gesagt, wir sind eine konstruktive Opposition, haben natürlich auch eine Verantwortung. Und diese Legislaturperiode ist jetzt seit 2019 mit den Mehrheitsverhältnissen so, wie sie ist. Und das Land hat jetzt mehrmals auch Haushalte bekommen, die wir durch Enthaltungen beispielsweise haben passieren lassen, obwohl wir natürlich auch in grundsätzlichen Fragen ganz anderer Meinung sind. Aber man kann natürlich das Land nicht lahmlegen und hat eine Verantwortung. Und ich glaube, das ist halt dann auch der Unterschied zur AfD, die völlig destruktiv einfach an der Seitenlinie stehen und einfach nur schauen, dass es dem Land am besten so schlecht wie nur möglich geht, um davon zu profitieren. Insofern reden wir natürlich und verhandeln wir natürlich auch mit Rot-Rot-Grün in Sachfragen, aber auch mit der klaren Prämisse, dass wir natürlich mit der Linkspartei selbst nicht formell zusammenarbeiten würden oder koalieren würden.
Okay, gut. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns einmal diesen kurzen Einblick gegeben hast. Wir hatten ja auch im Vorfeld besprochen, dass wir das nur ganz kurz an den Anfang setzen wollen, weil die Empörung und die Aufregung auf Twitter hat uns, glaube ich, die letzten Tage auch viel Zeit und sicherlich auch viele Nerven gekostet. Ich will gar nicht wissen, wie das dann bei euch vor Ort ist, wenn die permanent immer gleichen Vorwürfe und Anwürfe kommen. Abschließend vielleicht von mir noch dazu, was mir auf Twitter aufgefallen ist, dass auch da wieder mal der Effekt zu sehen war, dass es insbesondere die Bundes-SPD war, die damit wieder einen Spin zu viel gedreht hat. Und ich glaube, zum Eintritt aufgerufen hat mit einer Kachel, dass man auf der richtigen Seite der Geschichte stehen sollte, wo ich mir dann auch gedacht habe, okay, wir reden hier über die Absenkung einer Grunderwerbsteuer und nicht über ein Ermächtigungsgesetz. Das fand ich dann auch schon wieder zu viel. Ist aber meiner Meinung nach auch in der Breite der Twitter-Öffentlichkeit entsprechend so aufgefasst worden. Hat das Podium noch eine Frage an Stefan?
Ich würde vielleicht zum Abschluss noch mal eine kurze Frage stellen. Ja, hallo, Stefan, schön, dass du bei uns bist heute. Und zwar, seit 2019 habe ich so den Eindruck, wir reden uns ein, ja, das ist jetzt eine Legislaturperiode, die ist ein bisschen schwierig und da haben wir schwierige Mehrheitsverhältnisse und das ändert sich dann bei der nächsten Landtagswahl. Aber mit Blick auf die Umfragen sieht es ja eher so aus, dass die Situation sich womöglich noch verschärfen könnte. Und man muss ja am Ende dann irgendwie einen Modus wie Wendy finden, wie man dann künftig auch mit der Situation im Thüringer Landtag umgehen will. Und da wäre meine Frage mal, gibt es da für diesen Fall jetzt im nächsten Jahr
schon Überlegungen, wie man da als demokratische Parteien miteinander umgehen möchte, ohne dass man dann ständig sich gegenseitig vorwirft, ihr habt mit der AfD gestimmt, die AfD hat euch zugestimmt und so weiter und so fort. Weil diese Diskussion, wie wir sie die Woche hatten, das stärkt die AfD ja am Ende nur und hilft der Demokratie nicht. Aber am Ende muss ja jetzt eine Lösung gefunden werden, wie man in Zukunft mit der Situation umgeht, die wahrscheinlich nicht nächstes Jahr vorüber sein wird. Gibt es da irgendwelche Ideen?
Naja, das ist natürlich die Frage, wie geht das weiter? Jetzt könnte ich sozusagen zunächst mal die simple Antwort geben. Wir kämpfen natürlich dafür, dass wir nach der nächsten Wahl stabile Verhältnisse aus der Mitte heraus schaffen können. Wir haben das klare Ziel, eine Deutschlandkoalition zu bilden. Und ich sage auch ausdrücklich, natürlich geben das die Umfragen aktuell nicht her, genauso wie sie es nicht für Rot-Rot-Grün hergeben. Aber das ist das, wofür wir kämpfen. Und ich glaube schon, dass die Chance besteht. Und wie wir jetzt auch am vergangenen Freitag, da hat es natürlich nochmal eine besondere Aufmerksamkeit bekommen, vorgegangen sind, ist natürlich auch der Punkt, dass wir die Union erstmal in eine Ausgangslage bringen müssen, dass wir überhaupt darüber reden können, eine Regierung oder eine Koalition anzuführen. Und ich glaube, dass wir schon noch mal ein Stück weit zulegen können, wenn wir genau diesen Weg auch weitergehen, dass wir sagen, wir machen sehr eigenständig unsere Positionierung. Wir gucken nicht auf Parteitaktik, sondern wir gucken darauf, was wirklich auch die Themen sind und präsentieren uns als Problemlöser jenseits dieser ganzen politiktaktischen Debatten. Und ich kann natürlich sozusagen das verstehen, dass man jetzt im Vorhinein noch mal gucken will, wie kann das dann weitergehen. Aber ehrlicherweise glaube ich, bringen diese Debatten, die bringen am Ende auch nichts, sondern wir müssen sehr selbstbewusst auch einfach dafür werben, dass wir der Überzeugung sind, dass wir vorne liegen können. Und dann sage ich mal als Fußnote, trotzdem kann auch die Union natürlich eine Minderheit anführen. Das, selbst wenn sozusagen das so bleibt, wie es jetzt wäre, dass sozusagen in der Mitte keine Mehrheit gebildet werden kann, selbst dann gäbe es ja auch diese Option. Ich bin der festen Überzeugung, dass Rot-Rot-Grün als Minderheitsregierung in Thüringen nach der nächsten Wahl Geschichte ist. Und dass wir als Union durchaus die Chance haben, eine vernünftige Regierung jenseits von Linke und AfD auch zu bilden. Das ist zumindest das, wofür wir werben und wirklich auch kämpfen. Und deswegen ist das, was wir, denke ich, jetzt auch sozusagen hier strategisch gemacht haben, durchaus auch ein wichtiger Punkt. Und ein letztes will ich mal noch sagen, vielen Dank natürlich auch für die gute Begleitung auf Twitter und für die Wortmeldung. Ich glaube nochmal, der Unterschied ist schon, dass die Union in dieser Frage sehr geschlossen agiert. Und auch das ist wichtig in so einer Situation, dass wir uns sozusagen auch nicht intern unterstellen, man würde hier irgendwas mit der AfD machen wollen. Es geht am Ende wirklich darum, erstens die Union eine gute Position zu bringen, aber vor allem eben Sachentscheidungen in den Mittelpunkt zu stellen, die am Ende CDU pur auch ausmachen.
Und da muss man euch, glaube ich, auch einfach nochmal ein Lob aussprechen. Ich finde, du jetzt gerade hast das wirklich nochmal sehr klar gemacht und jeder, der hier in dem Space ist und zuhört, also man muss schon böswillig unterstellen wollen, dass es hier in irgendeiner Art und Weise Abstimmung oder insgeheim Pläne gibt, mit der AfD zusammenzuarbeiten. Und deswegen, ich fand das richtig gut, wie ihr das gemacht habt, wie auch Mario Vogt das inhaltlich erklärt hat. Und ich finde auch, wie du es hier erklärt hast, richtig und gut. Und ihr habt eine extrem schwierige Situation dort. Und ich möchte da einfach bloß mit dem Vergleich zur Ampel aus meiner Sicht nochmal schließen. Denn ich meine, so weit vor der Wahl hatte die Ampel auch keine Mehrheit auf der Bundesebene. Insofern, da kann noch viel passieren bis dahin. Und wenn ihr weiter so macht, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die CDU in Thüringen dann entsprechend auch eine Chance auf eine Deutschlandkoalition hat. Wir werden auf jeden Fall, ich denke, wir alle werden dabei tragen, helfen, dass das gelingt und dass wir eben nicht in diese Situation kommen, die scheinbar alle zu beschäftigen scheint, so weit vor der Wahl.
Ja, ich denke auch, das, was wir auf Twitter tun können, tun wir auf jeden Fall. Herzlich gerne. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast am Sonntagabend. Du bist natürlich herzlich eingeladen, bei uns zu bleiben, wenn wir jetzt sozusagen über das Nachbarbundesland nach Berlin schauen wollen. denn es hat auch was mit Hessen zu tun. Und da kommen wir jetzt zu dem Schwerpunkt, den wir uns heute vorgenommen hatten, nämlich die Bundesinnenministerin Nancy Faeser und gleichzeitig Spitzenkandidatin in Hessen zur Landtagswahl steht mächtig unter Druck. Und wir freuen uns, dass Marc Henrichmann bei uns ist, denn er ist im Innenausschuss des Deutschen Bundestages damit so weit betraut und so tief drin, dass er uns sehr gut mitnehmen kann und einmal vielleicht direkt am Anfang erklärt, wo stehen wir eigentlich, womit hat es angefangen, was hat Jan Böhmermann damit zu tun und warum bekommen wir keine Antworten der Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Marc, schön, dass du da bist und dir gebe ich jetzt einfach mal das Wort, dass du uns vielleicht so einen kleinen Überblick gibst, wo wir stehen.
Ja, vielen Dank für die freundliche Einleitung. Jetzt hast du die Latte extrem hochgelegt. Ich will mal versuchen, den Erwartungen gerecht zu werden.
Wir haben dich ja in ein paar Interviews schon erlebt.
Also, wo stehen wir? Das Ganze ist ja mittlerweile ein Haufen von Verfehlungen und auch Stillosigkeiten, dass man fast schon Liste führen muss, um da noch mitzukommen. Es geht hier nicht um eine Kleinigkeit, über die man vielleicht lange und intensiv streitet, sondern mittlerweile kann man auch von Respektlosigkeiten dem Parlament und der Öffentlichkeit gegenüber sprechen. Wir hatten ja von Anfang an ein sehr, sehr, sagen wir, schlechtes Gefühl, was diese Böhmermann, und wenn man jetzt von Affäre spricht, dann kann man das, glaube ich, genauso bezeichnen, was diese Böhmermann-Affäre angeht. Dass Frau Faeser jetzt kein Fan von Herrn Schönbohm war, ist allgemein bekannt. Ihr Problem in Anführungsstrichen war, dass Herr Schönbohm eben kein sogenannter politischer Beamter ist, den sie nach Belieben abberufen oder in den einstweiligen Ruhestand versetzen kann, sondern dass hier eigentlich alles nach normalem, gewöhnlichem Beamtenrecht laufen sollte, hätte laufen müssen. Und alle werden sich wahrscheinlich verwundert die Augen gerieben haben seinerzeit nach dieser Böhmermann-Sitzung. Ich bin ehrlich, ich habe sie erst deutlich später mir mal in der Mediathek angeguckt. Und über Geschmack kann man ja streiten, aber es war ja nicht der erste Ausriss von Herrn Böhmermann. Und er hat ja eine Reihe an Vorwürfen zusammengetragen, die ja nicht neu waren. Und die auch dem BMI nicht neu waren, die so allesamt aus ihr mehr oder weniger öffentlichen Quellen verfügbar waren. Man muss wissen, Herr Schönbohm als sicherheitsrelevante Person ist, glaube ich, mit einer der bestdurchleuchtetsten Personen des Berliner Betriebes gewesen. Also da hätte es jetzt keine Böhmermann-Sendung gebraucht, um ihm genauer auf die Finger zu schauen. Und wir wissen jetzt heute in der Rückschau, dass offenbar seit Juni 22 spätestens, vielleicht sogar schon früher, eine Sammlung angelegt worden ist mit vermeintlichen Verfehlungen mit dem Ziel, Herrn Schönbohm zumindest zu diskreditieren. Dann ist die Bombe geplatzt. Die vermeintliche Böhmermann-Sendung war dann eben der Tropfen, der das Fass wohl angeblich zum Überlaufen brachte. Herr Schönbohm kriegt da einen Maulkorb verpasst, wollte sich äußern, durfte sich nicht äußern. Er hat ja auch selber das Disziplinarverfahren gegen sich beantragt, weil er offenbar ein sehr reines Gewissen hatte. Das ist dann ja auch erst noch verschleppt worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Er ist jetzt auf einem anderen Präsidentenposten. Damals war die erste riesengroße Ungereimtheit, dass wir wissen, dass dieses Bundesamt für öffentliche Verwaltung oder die Bundesakademie für öffentliche Verwaltung schlechter dotiert war als die BSI-Präsidentenstelle. Es ist dann offenbar durch Zusammenwirken mit dem Haushaltsausschuss Frau Faeser gelungen, die Stelle bei dieser Bundesakademie anzuheben, aufzuwerten, weil sie musste ihm ja beamtenrechtlich eine gleichwertige Position bieten. Man hat ihn dann noch mit einer Beauftragtenrolle aufgewertet, um auch diese Besoldungsanhebung rechtfertigen zu können. Und gleichzeitig war der Vorgänger von Herrn Schönbohm jetzt im neuen Amt. Der musste ja dann auch noch eine neue Stelle bekommen. Auch dessen neues Amt hat man schnell nochmal besoldungsrechtlich aufgewertet. Also Geld spielte offenbar damals schon keine Rolle. Hauptsache Herr Schönbohm war weg. Und aus dem Weg. Frau Faeser hat ja dann noch uns wissen lassen, dass sie ja sich sehr intensiv um die Nachfolge im BSI bemüht habe und dass sie die Sicherheit, auch die Cybersicherheit so am Herzen gelegen hätte. Was etwas verwundert, wenn man sich anschaut, Schönbohm geschasst, Oktober 22. Die Nachfolgerin Frau Plattner kam erst 9 lange Monate später. Also da war nichts mit Sicherheit im Cyberbereich, sondern diese Nacht- und Nebelaktion konnte sozusagen erst viel später ihr Ende finden durch die Neubesetzung mit der besagten Frau Plattner als jetziger Präsidentin. Naja, und da haben wir uns schon gefragt, was geht hier ab? Und nachdem noch eine ganze Menge Ungereimtheiten mehr kamen und das vielleicht sozusagen, bevor es jetzt hier im ersten Schritt zu lang wird, haben das ja alle mitbekommen. Wir haben dann nach viel hin und her irgendwann mal als Union gesagt, so, das kann ja so nicht weitergehen. Wir brauchen Frau Faeser, die hier uns mal Rede und Antwort steht. Wir leiden ein bisschen, das sage ich jetzt mal so, unter, na, ich sag mal, recht schwachen und informationsunfreudigen Staatssekretären im Ausschuss. Wir bekommen zwar regelmäßig in vielen Themen Sprechzettel verlesen, aber die Beantwortung von Fragen steht da nicht so ganz vorne an. Hängt auch damit zusammen, dass sich die Ampel selten einig ist in Fragen und deswegen fallen die Antworten auch entsprechend dünn immer aus. Naja, und in diesem ersten Ausschuss, in der Sonderausschuss, Innenausschuss, in der letzten Sitzungswoche, den die Union beantragt hatte, ließ sich ja Frau Faeser dann entschuldigen, damals offiziell, wie es hieß, aus gesundheitlichen Gründen. Die Staatssekretärin Frau Schwarze-Bühr-Sutter hat sich dann offenbar verplappert in der Sitzung und sprach auch mal von Corona. Ich glaube, dass das auch zwischen den beiden noch für Verstimmungen gesorgt hat. Und was dann völlig gaga war, dass wir Meldungen bekamen, dass Frau Faeser zeitgleich, obwohl sie aus gesundheitlichen Gründen oder aber aus Corona-Gründen, wenn man der Staatssekretärin glauben wollte, fehlte sie, aber dass sie zur gleichen Zeit um 11 Uhr in Wiesbaden einer Zeitung, offenbar quietschfidel, ein Interview gegeben hat. Wir fanden dann die Beantwortung der Fragen nochmal wieder zu dünn. Wir haben dann einen zweiten Innenausschuss beantragt. Wie gesagt, es war ja Haushaltswoche, eine reguläre Sitzung war gar nicht vorgesehen. Die fand dann am Donnerstag der vergangenen Sitzungswoche statt. Da hieß es damals, sie erscheine wieder nicht, offenbar aus familiären Gründen. Parallel hat sie dann offenbar jedenfalls am Vorabend noch quietschfidel und ohne irgendwelche Belastung das DGB Sommerfest besucht. Und später hieß es dann, nee, sie käme nicht in diesen zweiten Ausschuss am Donnerstagmorgen, wie gesagt um 7.30 Uhr, weil sie sich auf die Haushaltsdebatte am Nachmittag um 14.40 Uhr vorbereiten musste. Wie wir jetzt wissen, hieß es dann später, nee, alles falsch, die Begründungen seien ja gar nicht richtig gewesen. Sie hätte aus dem parlamentarischen Raum, Klammer auf, vermutlich der SPD-Fraktion mitgeteilt bekommen oder gesagt bekommen, sie solle an diesem Klamauk-Zitat nicht teilnehmen. Und spätestens als wir dann sozusagen den Aufklärungswillen des Ausschusses und des Parlaments als Klamauk diskreditiert bekommen haben, haben wir dann gesagt, so, jetzt reicht's hier völlig. Zwischenzeitlich haben sich ja noch Castellucci öffentlich geäußert, wo ich mich frage, was den als Ausschussvorsitzenden reitet, jetzt also Anstandsbewertungen vorzunehmen. Aber insbesondere das eigene Haus scheint ja offenbar ziemlich unsortiert zu agieren, das BMI, das Innenministerium. Mittlerweile gibt es diverse Vermerke und der, wie gesagt, der wohl am heftigsten eingeschlagen hat, war ein Vermerk, den offenbar Herr Simson, der einer der Abteilungsleiter, gefertigt hat, dass Frau Faeser die Dinge, die Herrn Schönbohm betrafen, also die Bewertungen sozusagen, für zu dünn erachtete, um ihn rausschmeißen zu können. Und offenbar in einem Gespräch, das dann vermerkt worden ist, die Parole ausgab, man möge doch nochmal BFV, also Bundesamt für Verfassungsschutz, abfragen und alle Geheimunterlagen zusammentragen. Später kamen noch weitere Vermerke hinzu, dass die Vergehen allesamt für zu geringfügig erachtet worden sind, um eine Abberufung von Herrn Schönbohm zu begründen. Aber das sei ja jetzt egal, weil das Ziel der Abberufung bereits erreicht worden sei. Und wie wir jetzt in den letzten, ich weiß gar nicht, heute, gestern noch lesen konnten, gab es offenbar auch damals Gespräche mit Herrn Schönbohm, er möge einer Versetzung auf einen damals noch schlechter dotierten Posten zustimmen. Ansonsten würde man ein langwieriges Disziplinarverfahren gegen ihn einleiten, also wenn man so will, einen Akt der Erpressung, um ihn loszuwerden. Man muss wissen, wie gesagt, normaler Beamter heißt beamtenrechtliche Fürsorge, heißt, man geht mit seinen Leuten so nicht um. Das ist nicht nur menschlich unterste Sohle, politisch ohnehin auch. Und all das lässt uns jetzt eben noch staunen zurück. Wir haben jetzt auch für die kommende Woche die Zusage, dass Frau Faeser am Mittwoch im regulären Innenausschuss erscheinen wird. Wir werden uns dann nochmal anhören, ob sie ansatzweise das beantwortet, was jetzt hier an Fragezeichen in den Gesichtern sozusagen der Ausschussmitglieder steht. Das ist eine ganze Menge. Und wir werden dann schauen, wie wir weiter verfahren. Aber dass das hier eine riesengroße Schweinerei ist, kann man, glaube ich, zusammenfassend so sagen.
Okay. Und an deinen Ausführungen merkt man jetzt schon, es ist wirklich nicht mehr leicht zu sortieren, was da alles passiert ist. Ich habe auch schon die ersten Vergleiche mit der Cum-Ex-Affäre von Scholz gelesen, dass es irgendwann so kompliziert wird, dass man es überhaupt nicht mehr nachvollziehen kann. Gehen wir nochmal in ein paar Details rein. Was du jetzt auch gesagt hast, es tauchten irgendwann immer mehr, ich glaube, die Recherchearbeit der Kollegen der Bild-Zeitung war das, immer mehr Vermerke auch in der Öffentlichkeit auf, ein sogenannter Langvermerk dann nochmal, wo dann eben auch drinstehen will, Ziel erreicht. Und dann war ja wirklich die Frage, wie äußert sich die Ministerin öffentlich, wie äußert sich auch die SPD? Und da hatten wir ja auch über Tage wirklich unterschiedlichste Aussagen. Und heute war die Innenministerin nochmal, ich glaube, bei Berlin direkt, bei Bericht aus Berlin war sie auch. Und da haben sie sich ja jetzt auf eine Sprachregelung geeinigt. Ihr sei im Oktober 2022 aufgefallen, dass sie nicht mehr vertrauensvoll mit Herrn Schönbohm zusammenarbeiten kann. Da war jetzt auch parallel die Sendung von Jan Böhmermann. Und in einem der Vermerke steht ja dann auch, dass alles in diesem Oktober erst wirklich angefangen hat. Und wir haben jetzt noch parallel dazu die Auseinandersetzung mit Böhmermann und seine satirischen Spielchen, die er auch auf Twitter da betreibt. Die Frage aber jetzt für Nancy Faeser ist, man hat jetzt anderthalb Wochen mindestens unterschiedliche Aussagen gehört. Und jetzt kommt sie am Mittwoch hoffentlich in den Innenausschuss. Was glaubt man ihr denn dann noch?
Also ehrlicherweise glaube ich ihr nicht mehr viel. Und wenn ich dann höre, dass ihr Vertrauen in Herrn Schönbohm verloren gegangen sei, dann muss man sich auch nochmal vor Augen führen, dass im April 23 der besagte Abteilungsleiter Herr von Simson, das ist auch der Vermieter, über den man schon viel lesen konnte, von Frau Faeser, der hatte schon mal vorher für Schlagzeilen gesorgt, aber der besagte Abteilungsleiter Herrn Schönbohm oder seinem Rechtsanwalt schrieb, so, dass man sich auf die Fortsetzung der begonnenen und dann erfolgreichen und vertrauensvollen Zusammenarbeit freue. Also da war ja schon versetzt. Nur das ist ja gerade das Spannende, dass offenbar in neuer Funktion man von erfolgreicher, vertrauensvoller Zusammenarbeit spricht und vorher dann eben nicht. Ursprünglich hieß es ja auch in der Version von Faeser, dass die Böhmermann-Sendung damit ja nichts zu tun habe. Da wiederum ist interessant die Aussage von Herrn Castellucci, der eigentlich ja als Ausschuss oder als stellvertretender Ausschussvorsitzender zur Neutralität verpflichtet ist, der dann, ich meine, im Heute-Journal wäre es gewesen, von ja, Grenzen genau. des Anstands sprach, die verletzt sind, und dann gesagt hat, ja Mensch, auf die Frage, Herr Schönbohm müsse sich die Reaktionen auf den Böhmermann-Bericht nochmal anschauen. Also mal heißt es, es hat nichts mit Böhmermann zu tun, dann heißt es, es hat was damit zu tun. Ihre Entschuldigungen im Ausschuss kommen ja noch dazu. Erst sind es gesundheitliche Gründe, dann taucht sie in Wiesbaden auf, dann sind es familiäre Gründe, dann feiert sie Sommerfeste. Also das ist wirklich alles so zerstörtes Vertrauen, dass ich glaube, da muss schon eine Menge kommen. Also ehrlicherweise rechne ich nicht damit, dass sie die Fragen im Ansatz noch zufriedenstellend klären kann.
Eine letzte Frage, bevor ich gleich direkt aufs Podium gehe. Wir besprechen aber, wenn wir auch über die Arbeit des Innenausschusses reden, in der Frage der Ministerin hier von einer rein politischen Bewertung. Die Frage, ob Beamtenlaufbahnrecht oder allgemeines Beamtenrecht betroffen war, das wird ja Schönbohm auch selber durch die Klagen, die er anstrengend geklärt haben, wissen. Ist das richtig?
Das ist richtig. Es ist ja letzten Endes auch nur die Möglichkeit, jetzt hier eine politische Bewertung vorzunehmen. Wobei natürlich auch die Frage, ist Beamtenrecht verletzt worden? irgendwo damit reinspielt, aber da ist die juristische Klärung inklusive Schmerzensgeld und Mobbingprüfung ja auch eingeleitet von Herrn Schönbohm. Also wenn man so will, gibt es hier an zwei Flanken Ärger für Frau Faeser und das völlig zu Recht.
Jetzt ist ja, Marc, wenn du das ganze Thema nochmal so aufrollst, und Dani hat es ja vor uns gesagt, es ist ja unglaublich komplex oder es wird immer komplexer. Und wenn man ein was bisher sagen kann, dann, dass zumindest SPD-Politiker über Aktenvermerke vielleicht stolpern, aber sicherlich noch nicht zurücktreten. Die Frage ist, wenn es eine politische Bewertung ist, wo glaubst du persönlich, ist eigentlich das größte Problem in der Geschichte? Also vielleicht einfach mal runtergebrochen für diejenigen, die jetzt nicht so tief im Stoff stehen. Wo ist der größte Kritikpunkt an Frau Faeser? Ist es diese Tatsache, dass sie halt einfach so viele Sachen erzählt, dann wieder einholen muss, also Stichwort Glaubwürdigkeit? Oder sind es tatsächlich Sachen, wo man sagt, das ist jetzt die Unwahrheit und man glaubt dir das nicht und deswegen müsse man da reingehen? Ich versuche so ein bisschen zu verstehen, wo ist der Ansatzpunkt? Weil wenn wir, wie gesagt, eine Sache wissen, dann, wenn es noch komplexer wird, ein Sachverhalt, dann gibt es auch mehr Möglichkeiten, sich immer rauszuwinden aus den Themen.
Ja, für uns gibt es hier eine ganze Menge, aber ich glaube, der Hauptpunkt ist wirklich, wie geht man hier mit Menschen um, mit Herrn Schönbohm. Das zweite ist, wie geht man eigentlich mit der Öffentlichkeit um? Das dritte ist, wie geht man mit dem Parlament um? Und das vierte ist wahrscheinlich, wie macht sie ihre Arbeit generell? Und damit meine ich jetzt offenbar die völlige Überforderung zwischen Innenministerium, Bund in einer absoluten Krisenphase. Lampedusa, Migrationsfrage, Ausschreitungen in Deutschland und so weiter und so fort. Und umgekehrt, wie gesagt, Hessenwahlkampf. Und das sind sicherlich die ganzen Baustellen. Und so muss man es, glaube ich, auch sortieren. Ich glaube, es spricht vieles dafür. Das Ziel der Abberufung ist erreicht und ähnliche Zitate, dass, wie gesagt, Herrn Schönbohm als unliebsamer, unionsnah Mitarbeiter einfach kaltgestellt worden ist. Das Zweite ist, dass offenkundig das Parlament, der Ausschuss, hier belogen worden ist. Ne, gesundheitliche Gründe, Interview in Wiesbaden und Ähnliches. Die Öffentlichkeit wird hier massiv getäuscht. Ich habe dann, wenn ich jetzt auch rund um Stellenbesetzung und Co. sehe, gab es ja auch Filzvorwürfe jetzt wieder, Stellen ohne Ausschreibung vergeben. Ich will nicht sagen, der Staat als Beute, aber so ähnlichen Eindruck bekommt man bei dieser Art von Amtsführung auch. Ich möchte nicht wissen, wir müssen es ja gar nicht bei der Union festmachen, aber wenn es jetzt meinetwegen jemand von der FDP wäre oder sonst was, wie groß der Aufschrei wäre bei nur ansatzweise dieser Zahl an Verfehlungen. Und das ist wirklich eine unfassbare Amtsführung, ein Amtsverständnis. Und was man sagen muss, und das ist ja die völlige Überforderung, die für mich eigentlich eine sofortige Aufgabe dieser Position als Bundesinnenministerin auch rechtfertigen würde, beziehungsweise eigentlich auch meine Aussage des Kanzlers, vielleicht sogar die Entlassung, wo man eigentlich auch da mal drüber nachdenken sollte. Ich finde ja, Frage, dass auch solche Aktenvermerke gefertigt werden, dass die ans Tageslicht kommen. Mir hat kürzlich mal jemand gesagt aus dem BMI, den ich schon ein bisschen was länger kenne, es gibt ein BMI, also ein Innenministerium zu Pferde und es gibt eins zu Fuß. Und dann habe ich an die Asterix-Zeiten gedacht, so nach dem Motto, die oberen der Legion sitzen auf dem Schimmel und die anderen laufen durch den Staub. Und das ist eben das, was wir auch schon lange, lange hören, dass es eine rein politische Closed-Shop-Veranstaltung ist, dass Frau Faeser und ihre engen Vertrauten, von denen sie offenbar viele um sich geschart hat, auch, so wie das hier scheint, unter Umgehung bestimmter dienst- und beamtenrechtlicher Anforderungen, dass die ihr Geschäft machen und umgekehrt die Arbeitsebene völlig entkoppelt ist. Und ich will nicht sagen, das Imperium schlägt zurück, aber warum zum Beispiel werden solche Vermerke angefertigt? Offenbar haben manche im Haus geahnt, dass das, was da passiert, nicht rechtmäßig ist. Und haben es verschriftlicht, wahrscheinlich auch, um sich den Rücken frei zu halten. Und jetzt kann ich auch da nur spekulieren, aber auch das wollen wir von Frau Faeser wissen. Warum ist das so? Warum sind die offenbar sogar genötigt worden, bestimmte Dinge mitzutragen, vielleicht sogar zu forcieren? Also es wird noch spannend offenbar ist da ja offen viel verschriftlicht worden. Also das hat hier in der Tat verschiedene Ebenen, aber man ahnt wahrscheinlich oder hoffentlich ein bisschen, wie komplex, aber auch wie verrucht das Ganze hier abgelaufen ist.
Ja, voll. Und vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass der Vermerk, den du gerade, einen der Vermerke, über die du gesprochen hast, das Ziel der Abberufung sei erreicht, da reden wir über einen 15-seitigen Vermerk oder Telefonnotiz oder wie man das bezeichnet. Das ist ja nicht einfach mal in ein Tagebuch einen Satz reingeschrieben, sondern man hat da ja wirklich... Und das ist nicht der einzige Vermerk. Also es gibt da einiges an Dokumentation und vielleicht war es das auch nicht, sondern wir werden die nächsten Tage noch mehr sehen. Also finde das auch sehr spannend. Bevor ich an meine Kollegen weitergebe, nochmal die Bitte in die Runde, gerne Kommentare in den Space reinzusetzen. Wir gucken permanent rein und nehmen die auch gerne mit aufs Podium, die Meldungen und die Fragen dazu. Deswegen keine falsche Scheu.
Ja, guter Hinweis, Baha, vielen Dank dafür. Danke, Marc, dass du auch bei uns bist. Mich würde eine Sache interessieren bei dem Fall, weil das habe ich immer noch nicht ganz verstanden. Ja, das Ziel der Abrufung wurde erreicht. Warum sollte oder was hat eigentlich Herr Schönborn gemacht, dass die ganze Hausleitung des BMI so gegen ihn ist? Du hast ja auch richtigerweise in deinem Eingangsstatement gesagt, dass die Erkenntnisse aus diesem satirischen, in Anführungsstrichen, Böhmermann-Berichts, dass die ja nicht neu waren. Ja, das war mir damals, als ich den Bericht auch gesehen habe und dann auch ein bisschen selbst gegoogelt habe, das sind alles frei zugängliche Quellen. Ja, da ist kein Insiderwissen, da sind keine internen Vermerke, keine internen Quellen. Das ist alles schon da gewesen. Das war auch Thema ja im BMI. Und ich verstehe dann aber nicht, dann kam es zu dieser plötzlichen Abberufung. Und man hatte ja dann anscheinend schon länger den Plan gefasst, Herrn Schönborn, aus welchen Gründen auch immer, abzuschießen, hatte dann aber keine Nachfolge zur Hand, sondern Frau Plattner ist ja dann erst Monate später berufen worden. Aber wie gesagt, das ist alles für mich immer noch nicht ganz klar. Was ist da eigentlich passiert? Denn ich meine, wenn eine neue Regierung übernimmt bei den politischen Beamten, das ist ja durchaus auch richtig so, dass es da zu personellen Umstrukturierung kommt. Herr Schönborn ist ja kein politischer Beamter, er ist ja wirklich Beamter, das ist so nochmal deutlich zu machen für alle. Insofern würde mich da interessieren, ob du da vielleicht eine Ahnung hast, eine Idee, was da eigentlich los ist, weil Frau Faeser ist mir jetzt auch nicht mit einem Cybersicherheits Aspekt in der Vergangenheit oder Schwerpunkt in der Vergangenheit bewusst geworden. Sie war ja immer die NSU-Aufklärerin quasi in Hessen. Ich finde keinen Anhaltspunkt, was da passiert ist. Ist es etwas Persönliches oder was ist deine Einschätzung oder vielleicht sogar begründete Spekulation?
Ich kann letzten Endes auch nur spekulieren, weil Frau Faeser sich ja auch jeder Aussage diesbezüglich bis jetzt entzogen hat. Und deswegen kam von uns ja auch jetzt die Forderung, dass wir die Akten sehen wollen. Offenbar ist ja viel verschriftlicht worden. Also der Ursprungsgedanke oder die Ursprungsbegründung war ja der Cybersicherheitsrat Deutschland e.V., der besagte Verein, für den Herrn Schönborn ja, oder bei dem Herrn Schönborn damals eine Rede gehalten hat. Das hat sich ja relativ schnell rausgestellt. Die hat er sich im BMI genehmigen lassen. Das konnte jetzt nicht wirklich der Anknüpfungspunkt sein und etwaige Kontakte nach Russland. Ehrlicherweise, die Spekulationen waren nicht neu. Auch das kann letzten Endes nicht der Grund gewesen sein. Und jetzt fängt die Spekulation an. Ich glaube ehrlicherweise, dass wenn Schönborn glatt und ruhig abgelaufen wäre, zum Beispiel auch der, wie ich finde, sehr, sehr hervorragende, charismatische und fachlich völlig unumstrittene Präsident der Bundespolizei, Herr Roman, auch Probleme bekommen hätte. Und das sehen wir auch in anderen Häusern, dass losgelöst von Verstand Nach- und Neubesetzungen stattgefunden haben, beispielsweise auch im Hause Habeck. Viele Abteilungsleiter mit Wirtschaftskompetenz sind versetzt worden in Abteilungen, in denen sie eigentlich nicht mehr viel oder nicht vergleichbare Außenwirkungen, Durchschlagskraft entfalten konnten. Und deswegen glaube ich an dieser Stelle, es war ein unionsnaher Mann, der ja auch über seinen Namen schon eine gewisse Strahlkraft hatte. Und dann gibt es natürlich verschiedene Berichte. Auch dazu hat Frau Faeser sich bis heute nie eingelassen, dass natürlich Herr Schönbohm auch manches kritisch gesehen hat, auch im Bereich der aktiven Cyberabwehr vielleicht manchmal kritischer war. Frau Faeser selbst hat sich ja ein paar Mal weit aus dem Fenster gelehnt. Also sie sprach mal irgendwann von den sogenannten Hackbacks, also der Gegenangriff bis zur Zerstörung des, ich sag mal in Anführungsstrichen, feindlichen Servers. Streiten sich nicht nur die Gelehrten, sondern auch in der Ampel, würde ich sagen, und auch generell ist dieser Punkt, glaube ich, lange erledigt. Sie hat sich damit mal vorgewagt, ist so zitiert worden, hat viel Gegenwind bekommen und wie man hört, hat Herr Schönbohm da auch sie versucht, mal auf den rechten Weg zu weisen. Und das aber noch lange erklärt ja nicht den Umgang mit einem verdienten und fachlich völlig unumstrittenen Präsidenten des BSI. Man muss dazu sagen, der Cyberclown-Begriff war ja schon was älter. Herr Schönbohm war damals nicht unbedingt erste Wahl, als es um den Posten ging. Aber er hat sich viel, viel Renommee erarbeitet. Und deswegen können es nur persönliche Gründe sein, persönliche Eitelkeiten. Also, wie gesagt, ich kann nur spekulieren, aber wenn ich jetzt auch diese Filzvorwürfe sehe, Stellen ohne Ausschreibung besetzt und so weiter, dann glaube ich, dass man einfach Platz schaffen wollte für Gefolgsleute, die weniger unbequem sind.
Ja, wir haben es ja gerade gehört, es ist ja ein relativ komplexer, vielschichtiger Fall, der auch nicht so ganz leicht nachzuzeichnen ist. Deswegen, ich habe die Woche einen Bericht gelesen, in dem stand, dass Herr Schönbohm selbst ein Disziplinarverfahren gegen sich selbst beantragt hat beim Dienstherrn und dem am Ende dann nicht entsprochen wurde. Also das BMI hat am Ende gesagt, nee, es gibt jetzt kein Disziplinarverfahren, weil offenbar, es keine Anhaltspunkte gegeben hat. Jetzt war dann am Ende aber die Sendung von Böhmermann ausschlaggebend für die Entlassung und Lars Castellucci hat in seinem wirklich bemerkenswerten Interview im ZDF dann auch gesagt, ja, die starke Resonanz in der Bevölkerung, in der Öffentlichkeit hätte letztlich dazu geführt. Und mich würde mal interessieren, wie du das bewertest, weil ich finde, das wäre ja eigentlich der eigentliche Skandal an der Sache, dass man letztlich aufgrund eines ja wirklich schlecht recherchierten Satirebeitrags einen Behördenleiter letztlich entlässt, der, die Geschichte mit dem Disziplinarverfahren zeigt, eigentlich sich nichts hat zu Schulden kommen lassen, beziehungsweise bei dem es keine Anhaltspunkte gibt, dass er ein dienstliches Fehlverhalten an den Tag gelegt hat.
Herr Marcel, eine Ergänzung noch. Herr Castellucci hat ja wortwörtlich gesagt, jeder von uns kann Opfer einer Falschanschuldigung in einer TV-Sendung werden. Das hat er ja wortwörtlich in dem ZDF-Interview gesagt. Und das finde ich ja schon
sehr, sehr genau. Ja, genau, also das war ja genau dieses Auseinanderfallen der Begründung, ne? Also Castellucci spricht namentlich von Falschanschuldigungen und sagte aber vorher, er soll sich die Reaktion auf den Bericht nochmal ansehen. Also selbst das war ja ein bisschen durcheinander. Leider ist das in dem Interview nicht ganz so deutlich aufgedeckt worden. Aber ich will nochmal eben den Gedanken zum Disziplinarverfahren, das hat Herr Schönbohm beantragt. Und auch da ist wieder eine Schweinerei versteckt. Die Gerichte sagen, ein Disziplinarverfahren muss auf jeden Fall zügig durchgeführt werden. Und da geht man so von der Größenordnung von 3 Monaten aus. Wie wir aus den Vermerken wissen, ist da davon keine Rede, sondern man hat es so lange, wie es geht, in die Länge gezogen und versucht immer noch anzureichern durch zusätzliche Abfragen auch da übrigens nochmal, Frau Faeser hat ja dann mit Empörung zurückgewiesen, dass sie angeblich nachrichtendienstliche Schritte in die Wege geleitet hätte und hat gesagt, das habe ich nicht getan. Das hat ihr aber niemand vorgeworfen. Deswegen sind auch das Nebelkerzen. Es geht um eine Abfrage beim Verfassungsschutz. Liegt was vor? Das ist was anderes als der Einsatz von Abhörmethoden, V-Leuten oder sonst was. Also da sieht man auch an der Verteidigungslinie, dass sie offenbar kein reines Gewissen hat. Und dann die Böhmermann-Sendung. Auch das ist eben der Grund, warum wir drauf drängen und auch nicht locker lassen werden, bis Frau Faeser sich hier mal einlässt. Das kann sie auch nicht delegieren. Es ist ursprünglich mal auf eine erste Anfrage gesagt worden, es habe zwischen Innenministerium und der Böhmermann-Redaktion beziehungsweise Böhmermann selbst keinerlei Kontakte gegeben. Im Oktober 22 hat es dann eine kleine Anfrage gegeben. Da hieß es dann auch mal, ja, die Staatssekretärin Frau Seifert, die im Hause von Frau Faeser arbeitet, hat am 6. April 22 und am 23. Mai 22 mit Herrn Böhmermann persönlich telefoniert oder Videokonferenzen geführt. Es ginge aber noch um ein altes Projekt, Hass im Netz. Da hätte Frau Seifert damals noch im Familienministerium beheimatet, mit Böhmermann mal Kontakt gehabt und das habe man jetzt besprochen. Wir glauben das natürlich kein Stück aufgrund der vielen Falschinformationen, die wir bis heute gehabt haben. Aber das sind eben Dinge, wo wir uns fragen, als Union ist vielleicht sogar Böhmermann, die Böhmermann-Redaktion sogar gefüttert worden. Hat man vielleicht sogar darüber gesprochen, was man vorhat? Und umgekehrt der Böhmermann gesagt, Mensch, ich habe da was, und weil das ja auch zeitlich so wunderbar passt. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Rolle von Herrn Böhmermann ist ja die zweite Ebene, die man sich mal genauer betrachten kann. Er haut ja viel Zeug raus, das man nicht mögen muss. Aber auch da stellt sich die Frage, wenn das geeignet ist, nicht nur Karrieren zu vernichten, sondern auch den guten Ruf eines unbescholtenen Menschen zu zerstören, ob dann das ZDF sowas auch völlig ohne Konsequenzen hinnehmen möchte. Aber das ist eine andere Baustelle.
Wo wir jetzt die ganze Zeit auf die zumindest öffentlich zugänglichen, also durch Journalisten öffentlich zugänglich gemachten Vermerke etc. kommen, zwei Fragen da vielleicht zu. Zum einen, ich meine, wir sind bei der Ampel jedenfalls ja gewohnt, dass ständig irgendwas durchgestochen wird. Das ist einmal dahingestellt. Da passiert das mal politisch. Wir haben jetzt gerade über die Führung des Hauses gesprochen. Wie normal ist es eigentlich, dass diese Vermerke irgendwie bei Journalisten landen? Oder sind da eben auch eher Beamte dann dabei, die sagen, ich will mich hier absichern und nicht, dass irgendwas nachher mal rauskommt? Das wäre das eine. Und das andere ist jetzt mal unabhängig vom hessischen Landeswahlkampf. Was glaubt Frau Faeser denn eigentlich mit dieser Verzögerungstaktik auch dem Deutschen Bundestag gegenüber irgendwie zu erreichen? Wir hatten letzte Woche ja Jens Spahn hier bei uns und er hat gesagt, als wir eigentlich über Bürokratieabbau sprachen, meinte er, dass eine Sache wäre ganz gut, weil in unserer Bürokratie gehen solche Vermerke halt nie verloren. Aber wie müssen wir uns das, also das ja letztlich würde auch aufgrund alleine schon der bekannten Vermerke dann ja auch ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss anstehen. Und es kann auch nicht Ziel und Zweck sein, dass wir das jetzt alles nur noch irgendwie bis zum 8.10. schleppen und dann sowieso nochmal gucken und dann wird es auch wieder alles aufgerollt. Also ist das wirklich nur dem Wahlkampf geschuldet oder steckt da mehr dahinter?
Ich glaube, es ist insofern dem Wahlkampf geschuldet. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Frau Faeser über den 8. Oktober hinaus unbelastet weiterarbeiten kann. Und ich mag mir das auch eigentlich gar nicht vorstellen. Eigentlich müsste der Kanzler handeln. Wir sind ja mittlerweile über den Status einer Frau Lambrecht seiner Zeit, wo alle den Kopf geschüttelt haben, ob diverser Pannen, weit, weit hinaus. Also hier haben wir jetzt definitiv ein paar Fälle von zumindest bewusster Unwahrheit oder bewusst gesagter Unwahrheit, die wir nachvollziehen können. Ich glaube einfach, es geht jetzt nur noch darum, auf Seiten der SPD eine schwer wankende Kandidatin über den 8. Oktober hinaus zu retten. Sie propagiert ja offenbar auch in Hessen überall, dass sie mit einer Ampel regieren wollen würde. Deswegen kann man sich fast nur wünschen, dass sie auf jeden Fall da nicht auf jeden Fall rechnerisch die Option erhält und dass es eine starke Union gibt. Aber dann muss gehandelt werden. Also ich glaube, sie wird jetzt schon bitter bereuen, dass sie diese Doppelrolle aus Innenministerin und aus Wahlkämpferin in Hessen so gewählt hat. Und es zeigt sich, es kann nicht funktionieren und in ihrem Fall geht das auch gar nicht. Und die zweite Frage mit den Vermerken nochmal betonen. Ich glaube, dass sich da einfach einige Leute auch im Haus, wahrscheinlich die noch ein Gewissen haben, anders als die Hausleitung selbst, da den Rücken vielleicht auch ja freihalten wollen. Und warum wird sowas durchgestochen? Ich meine, das haben wir natürlich in anderen Fällen und losgelöst von der politischen Farbe ganz oft schon erlebt. Das macht es dann auch nicht besser. Aber ich glaube einfach, dass Frau Faeser auch nicht gelungen ist, menschlich das Haus hinter sich zu bringen, auch fachlich nicht hinter sich zu bringen. Die sehen natürlich auch, dass keine der großen Herausforderungen gerade das läuft. Sie fährt zu einem nach Brüssel zu einer europäischen Veranstaltung, wird total rasiert, weil keine deutsche Forderung nach irgendwelchen Sonderkontingenten übernommen wird. Ganz im Gegenteil. Kommt dann zurück und feiert sich dafür, dass angeblich Deutschland den Takt vorgegeben habe und die Migration, also quasi die europäische Asyleinigung vorangetrieben habe. Also ich meine, die Leute merken ja auch im Haus, was da los ist. Und das ist natürlich die menschliche Komponente. Sie hat das Haus nicht im Griff und das fällt ihr gerade auf die Füße.
Ja, genau, Marc. Und dafür spricht ja auch ein Brief, der Anfang des Jahres vom Personalrat, von den Personalräten im BSI an Frau Faeser einen persönlichen Brief geschrieben wurde, in dem eben auch deutlich wurde, dass Herr Schönbohm ja als Behördenchef sehr geschätzt war. Ja, also dort äußern die Personalräte, dass sie überhaupt gar kein Verständnis haben für diese blitzartige Abberufung. Sie fordern von Frau Faeser Aufklärung über die Gründe. Und sie hätten sich mehr Rückhalt für Herrn Schönbohm gewünscht und mehr Transparenz. Und sie schließen den Brief damit, mit dem sie fragen, wie es denn nun eigentlich weitergeht mit dem BSI, welche Rolle das BSI in der Zukunft nun haben soll. Also da merkt man ja schon eine gigantische Verunsicherung, was von der obersten Bundesbehörde darunter gedrückt wird. Und das ist auch schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Und ich hatte das in meiner Kommentierung in dieser Woche als Sittenbild beschrieben. Es ist erstaunlich, was für ein Sittengemälde sich quasi hier uns auferbietet, wie menschlich intern in dem Haus umgegangen wird. Und deswegen kann ich dir auch nur absolut zustimmen. Also eigentlich sofort, aber spätestens ab dem 8.10. muss hier die Bundesregierung, muss der Bundeskanzler gegebenenfalls tätig werden, weil wir brauchen das BMI, wir brauchen das BSI, wir brauchen eine starke Mannschaft in beiden Häusern. Die Aufgaben sind gigantisch und ganz offensichtlich hat die Bundesministerin keinen Rückhalt mehr in beiden Häusern, wie ja auch diese Durchstechereien zeigen, aus meiner Sicht.
Ja, völlig richtig. Ich habe nachdem Schönbohm geschasst wurde, auch mit Leuten aus dem BSI gesprochen. Ich habe also einen Teil des Cyberbereiches fällt in meine Zuständigkeit als Berichterstattung in unserer Fraktion. Und da habe ich natürlich auch laufend Kontakt und auch mit vielen Leuten eben, die in verschiedenen Bereichen der, ich sag mal, des Cybergewerbes in Anführungsstrichen unterwegs sind. Und die haben ihn fachlich sehr geschätzt. Und umgekehrt sieht man natürlich auch, also ich habe auch an anderer Stelle mit Mitarbeitern letzte Woche noch mit jemandem Kontakt gehabt. Die Leute trauen sich nicht wirklich offizielle Termine mit mir zu machen, mit uns zu machen. Ja, ich habe dann meine Handynummer rausgegeben nach dem Motto, wenn sie in der Nähe sind, rufen sie an. Wir reden nicht drüber, wir sprechen nicht drüber. Der sagt, wenn ich einen Fehler mache, bin ich weg. Das heißt, da herrscht ein Klima der Angst. Und auch im BSI, genauso wie du sagst, ist es auch da gewesen. Das ist ja nicht nur, dass die den Herrn Schönbohm als Präsidenten sehr unterstützt haben und das alles nur mit Entsetzen verfolgt haben, sondern dass da viele auch Angst haben, dass ihr eigener Kopf rollt. Und das ist eben, und ich glaube, das ist der allergrößte Kollateralschaden, der gerade auch für Politik, und ich werde jetzt mal noch vielleicht ein bisschen pathetisch, aber auch für Demokratie entstehen kann. Frau Faeser, ich habe Sie selber noch erlebt beim Feuerwehrverband, das war ja der Abend vor der ersten Sondersitzung, wo sie quietschfidel und vergnügt alle Leute herzt in den Arm nimmt und man als außenstehender Betrachter vielleicht schnell geneigt ist zu sagen, Mensch, die ist aber ganz nett. Und dann beschäftigt man sich ein bisschen intensiver mit dieser Person, guckt hinter die Kulissen und sieht, wie sie mit Menschen umgeht. Und ich glaube, so geht's auch den Menschen in ihrem Haus und in den angegliederten Behörden, dass die sehen, da spielt nur eine Rolle, bist du im richtigen Verein, hast du die richtige politische Farbe. Und wenn nicht, dann ist egal, was du kannst, was du machst, wer du bist, dann wirst du hier abrasiert. Und das ist eben auch, glaube ich, das, was mich so sehr erschreckt, diese Kaltblütigkeit, politisch erst recht, aber natürlich insbesondere auch menschlicher Art.
Okay, das klingt eher erschreckend für das Bundesinnenministerium. Ich meine, es ist immer noch die größte Bundesbehörde, wenn ich das richtig weiß, oder? Was mich auch noch interessiert ist, also wie ist das unter euch Parlamentariern im Innenausschuss? Ich frage mich halt, es sind ja jetzt doch mehr als genug Anhaltspunkte. Und schafft es da die Ampel, ähnlich wie Christian Lindner das jetzt mit Thüringen gemacht hat, einfach zu sagen, ist die CDU schuld, habe ich nichts mehr zu tun? Schafft die Ampel da wirklich so eine Geschlossenheit zu halten und einfach nur zu sagen, ist irgendwie auch unsere Ministerin, wir finden das alles gar nicht so aufregend? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ich glaube, ich habe einen sehr differenzierten Beitrag mal von Konstantin von Notz gesehen, wo er gesagt hat, die Union dürfe hier aber auch nicht aus Wahlkampf übertreiben. Aber Frau Faeser müsse aufklären. Also wie sehen die anderen Fraktionen das?
Das ist schon fast super kritisch von Konstantin.
Wir fangen mal nicht in Baden-Württemberg nach.
Entschuldigung.
Ja, also das ist ja auch so eine Geschichte, die Castellucci, glaube ich, in dem besagten Interview auch falsch wiedergegeben hat, so nach dem Motto, oder andersrum, das Parlament, der Ausschuss kann mit Mehrheit Frau Faeser auch dazu veranlassen, in den Ausschuss zu erscheinen. Und da waren aber alle anderen der Meinung, also es sei jetzt alles hinreichend aufgeklärt und deswegen wäre es ja wohl völlig überflüssig, wenn Frau Faeser erschiene. Gleichzeitig wissen wir heute, dass im Nachgang wieder weitere Vermerke ans Tageslicht kamen. Also eigentlich, wenn wir uns am Mittwoch zur Ausschusssitzung treffen, dann hätten oder müssen zumindest die FDP-Kollegen in sich gegangen sein und sehen, dass da noch eine ganze Menge qualmender Mist sozusagen umgedreht werden müsste. Aber man merkt halt, und das ist natürlich Teil des Problems, dass die Ampel in sich nur ganz, ganz viele überwiegend gesellschaftspolitische Klammern oder nur wenige gesellschaftspolitische Klammern hat, aber fachpolitisch in ganz vielen Bereichen über Kreuz liegt. Scholz ist nur einmal dazwischen gegangen mit seiner Richtlinienkompetenz in der AKW-Frage, mit der Laufzeitverlängerung. Ansonsten taucht der Mann ja völlig ab, ist nicht sichtbar und lässt laufen. Und so macht dann jeder Koalitionspartner, in diesem Fall der SPD, seine Soße. Und ich glaube, es gibt so ein Gentleman Agreement, da grätscht dann jeweils der andere Teil oder die anderen beiden Teile der Regierungskoalition, die grätschen dann nicht groß rein. Nur weil das Argument Wahlkampf immer kam und mir die Frage auch in vielen Interviews jetzt gestellt worden ist. Also ich meine, klar, Hessen-Wahlkampf, dass das nicht liegen bleibt, ist mir schon klar und dass der Eindruck entsteht. Nur die Vermerke kommen ja aus dem Haus. Das ist ja jetzt nicht so, dass irgendwie, so wie bei Causa Aiwanger, irgendein Lehrer mit Verbindung zur SPD das Ding da liegen hat, rühmt sich seit Monaten damit. Und egal, wie man das Ding dann findet, irgendwie auf mal zack im Wahlkampf, in der heißen Phase des Wahlkampfes aus der Schublade zieht, sondern hier ist es ja so, dass die Vermerke aus dem eigenen Haus kamen, dass immer wieder geschossen und geschoben worden ist. Es ist ja so, dass Herr Schönbohm mittlerweile selber so, also ich habe es nicht gesehen, aber mir erzählen lassen, dass er auch auf die datenschutzrechtlichen Schutzbestimmungen verzichtet, dass er von der Schweigepflicht entbinden möchte. Also dass er sozusagen auch sagt, liebes BMI, dann sag doch, was in diesem Verfahren losgegangen ist. Also natürlich gehen wir da drauf, aber ich sag auch, das mag man mir glauben oder nicht, aber ich bin einigermaßen entsetzt über das, was ich hier höre und sehe und auch, dass die Frau hier noch so weiterwursteln kann. Aber ich glaube, das Entsetzen wäre nicht wirklich kleiner, wenn die Hessenwahl noch 2 Jahre hin wäre.
Ja, und ich glaube, was wir jetzt sehen werden die nächsten Tage, das ist jetzt einfach mal eine Hypothese und eine kleine Wette, ist, dass wir zunehmend sehen werden, dass das Ganze zu einer Art, also noch mehr zu einer Schmutzkampagne umgedeutet wird. Das bedeutet, da wird dann wahrscheinlich gewartet, bis die nächsten Medien, höchstwahrscheinlich eine Bild, dann wird kein Heizhammer sein, aber da wird dann irgendwie, keine Ahnung, der Vermerkhammer kommen und dann ist es alles eine Kampagne und dann wird man sich quasi völlig darauf einschließen, dass am Ende des Tages das alles ja gar nicht so stimmte und einfach aufgebauscht wird, weil ich glaube, was anderes bleibt gar nicht übrig. Wenn man wirklich noch die Wahl durchziehen will, dann muss man irgendwie den politischen Mitbewerber, der ja in unserer, oder also wir letztendlich, die da um Aufklärung bemüht sind, die muss man letztendlich in irgendeiner Art und Weise als unglaubwürdig darstellen und dann natürlich andere Interessen in den Vordergrund rücken, damit man das durchsteht. Nichtsdestotrotz, Marc, ich würde vielleicht bei einer Sache, einfach um eine gewisse Selbstkritik auch nochmal zu äußern, ich glaube, was wir natürlich schon nicht nur bei Faeser gesehen haben, sondern natürlich auch bei Habeck und in anderen Ministerien, dass die Minister schon ausgetauscht haben, nachdem sie die Ampel gestartet haben, ist ja, glaube ich, logisch und auch in so einem gewissen Punkt nachvollziehbar gewesen. Und ich würde auch vermuten, wenn wir, fingers crossed, 2025 wieder regieren würden, würden wir wahrscheinlich Ähnliches tun, an bestimmten Schlüsselpositionen zu gucken, dass man dann auch andere Personen hat. Einfach mal losgelöst von dem aktuellen Fall, nimmst du das auch so wahr, dass das Ganze allerdings jetzt bei der Ampel irgendwie exzessiv im Vergleich zur früheren Regierung ist oder dass man da vielleicht sich dieser Konsequenzen nicht bewusst ist, dass halt Vetternwirtschaft, Filzvorwürfe, aber halt natürlich auch solche Personalien dann mal zurückschlagen in dem Sinne, wenn sie aus dem Weg geräumt werden. Ist das Mode geworden oder sind das jetzt einfach bloß 1, 2, 3 prominente Fälle, die wir dort sehen?
Also du sagst ja völlig zu Recht, es ist ja völlig normal und auch, glaube ich, Voraussetzung für vernünftiges Arbeiten, dass man nach einer gewonnenen Wahl und der Übernahme eines Hauses auch Menschen an Schlüsselpositionen bringt, genau, die vertrauenswürdig sind, mit denen man gut arbeitet. Dagegen habe ich nicht. Der Unterschied bei Schönbohm ist, der ist eben kein politischer Beamter und die fallen normalerweise bei dieser Überlegung vollkommen raus. Und jetzt zwei Punkte, weil du ja auch den Namen Habeck genannt hast. Was mir die Wirtschaftspolitiker sagen aus der Fraktion ist, dass Habeck sehr brutal, jedenfalls bis auf die Referatsleiterebene runtergebrochen, Leute installiert hat, die insbesondere aus dem, ich sag mal, umweltpolitischen Bereich, NGO-Bereich kam und dass das auch ein Grund für das Taumeln in den letzten Monaten war, weil man einfach die Leute mit dem wirtschaftspolitischen Kernsachverstand, die man eben auch braucht, dass die alle teilweise versetzt waren beziehungsweise einfach gar nicht mehr in Steuer greifen konnten. Mhm. Was mir noch geläufig ist, das Zweite, ist aus dem Außenministerium Frau Baerbock, die ehemalige Greenpeace-Mitarbeiterin oder Chefin, sogar Frau Morgan, die ist ja in Windeseile eingedeutscht worden, also hat die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen, weil sie ansonsten nicht hätte Staatssekretärin werden können und ist da jetzt an Schlüsselpositionen aktiv. Und das sind einfach auch Sachen, wo mir zum Beispiel viele Unternehmer sagen, die Fachkräftemangel haben, die sowas ja durchaus wahrnehmen, Liebe Leute, wir stehen bei den Botschaften Schlange und beim Auswärtigen Amt und wollen wirklich Fachkräftevisa für diese Leute haben. Und seit Monaten bewegt sich hier nichts. Und in einem Ministerium ist das offenbar mit einem Fingerschnips möglich. Das ist schon der große Unterschied. Und da sehe ich schon eine gewisse Brutalität. Ich habe, ehrlicherweise, ich bin seit 2017 dabei. Ich kann nicht so viel Zeit überblicken und meine Erfahrung hält sich da vielleicht auch in Grenzen. Aber was ich schon sehe, ist, in der letzten Periode bei Horst Seehofer gab es auch unter den Unionsleuten hier und da mal Geraune, weil eben an zentralen Stellen auch Menschen mit roten oder grünen Parteibuch befördert worden sind, auf Schlüsselpositionen, in Referaten, beispielsweise auch im Bereich der Migration. Ja, und deswegen war nicht alles besser, aber hier nehme ich schon eine gewisse Radikalität auch bei und ehrlicherweise, manchmal habe ich persönlich den Eindruck, dass dann die gute Seite und die böse Seite, und das will ich jetzt in Ausrufezeichen gesetzt wissen, aber hier bewusst unterschieden wird. Und das sehe ich auch, wenn ich manchen Vorwurf jetzt sehe, will jetzt nicht mit Nazi oder Co. anfangen, der Keule, aber dass so diese Brutalität der politischen Debatte, gerade aus einem ziemlich intoleranten linken Lager, ja, vielleicht auch Ausfluss dessen ist.
Um vielleicht an dieser Stelle den Ausblick zu wagen, wie es jetzt weitergeht. Aus meiner Sicht ist ja jetzt, kommt ja Herr Schönbohm jetzt auch eine zentrale Stellung zu, der ja jetzt gerade, soweit ich weiß, seinen Prozess, seinen personalrechtlichen Prozess vorbereitet gegen das BMI. Aus meiner Sicht, so wie ich das ja lese, du bist da noch näher dran, Marc, hat er da auch sehr gute Chancen. Und deswegen wäre jetzt auch meine Prognose, dass spätestens eine Bundesministerin Faeser nicht mehr haltbar wäre, wenn Herr Schönbohm so einen Prozess gegen das Haus auch dann auch gewinnt, ja, und einen gewissen Schadensersatz erhält. So wie ich Herrn Schönbohm auch wahrnehme, zumindest in der Öffentlichkeit, wird er sich da auch nicht auf einen Vergleich einlassen. Ich glaube, der wird das wirklich, weil es ja auch um seine Ehre geht, ja, wenn man das so pathetisch sagen kann, wird das auch bis zum Ende durchziehen. Und dann kommt ja noch die zweite Partei hinzu, das ist ja der Sender ZDF. Auch da sind ja seine Anwälte dabei, entsprechendes vorzubereiten, um gegen die Berichterstattung vorzugehen. Ich glaube, diese fragliche Böhmermann-Sendung ist auch immer noch abrufbar in der ZDF-Mediathek, soweit ich das weiß. Und da wäre für mich auch sehr spannend zu sehen, ob denn auch ein Herr Böhmermann noch haltbar ist für das ZDF, wenn seine Redaktion hier einen Prozess verliert und das ZDF Schadensersatz zahlen muss. Wie siehst du denn das?
Ich bin kein Verwaltungsjurist und kenne aber die Dauern von verwaltungsgerichtlichen Verfahren und ich glaube, gegen das BMI jedenfalls ist das eines. Und die Zeiträume sind schon irre lang. Und es ist ja kein Eilverfahren, weil ja keine Not mehr besteht. Also es droht jetzt nicht eine Versetzung, sondern sie ist ja längst vollzogen. Und deswegen glaube ich, dass die Länge des Verfahrens, das ist ja so wie bei Zeitungsartikel und Richtigstellung, also den empörenden Artikel, den liest jeder, die Richtigstellung später interessiert schon irgendwie keinen mehr, wenn es ein Falschartikel war. Und ich weiß nicht, also rein politisch, ob wir so viel Zeit haben, ich glaube, nein. Und deswegen tun wir gut daran, den Druck jetzt hochzuhalten als Union. Und jetzt ist ja erstmal die Forderung mit Akteneinsicht erhoben. Wir werden uns am Mittwoch anhören, was Frau Faeser im Ausschuss sagt, wenn sie denn kommt. Aber davon gehe ich jetzt erstmal aus. Und dann werden wir auch überlegen, wie wir mit U-Ausschuss und so weiter gegebenenfalls weiter operieren. Aber es wird halt eine lange Zeit dauern. Und deswegen wage ich jetzt noch keine wirkliche Prognose. Bei Böhmermann bin ich ganz bei dir. Also wir haben schon mal einige Male öfter losgelöst, auch von diesem Thema und Skandal natürlich über die öffentlich-rechtlichen Medien und deren auch manchmal umstrittenen Ruf diskutiert. Wie gesagt, ich habe nur gelesen, dass Herr Böhmermann, was ja für ihn ungewöhnlich ist, sich hier und da auch mal gemeldet hat in der letzten Zeit und dann irgendwo fast schon versucht hat, sich in Tacken auch zu rechtfertigen. Zeigt ja auch, dass vielleicht auch da die Kritik sitzt. Ich finde, immer drauf zu prügeln und wenn dann mal irgendwie sich das zum Rohrkrepierer entwickelt und hier wirklich ein Mensch auf der Strecke bleibt oder zumindest der Ruf eines Menschen total vernichtet wird, dann zu sagen, ist Satire, halte ich für zu dünn. Und ich glaube, ich verstehe viele Menschen, die hier eine Diskrepanz wahrnehmen, so nach dem Motto, manch einer wird für eine Aussage irgendwo vor Gericht gezogen, muss Strafen zahlen. Und beim ZDF darf ich aber im vermeintlichen Dienste der Comedy so ziemlich alles tun. Hier ist für mich eine Grenze überschritten und ich habe auch die ganz klare Erwartung, und das werden wir sicherlich auch nochmal besprechen, wie wir auch da nochmal Druck machen. Wie gesagt, jetzt nicht Druck im Sinne von Köpfe abschlagen, das können wir nicht. Aber ich finde, die Gremien, die sich mit sowas auch beim ZDF befassen, müssen hier tätig werden und müssen auch mal genötigt werden, eine klare Stellungnahme abzugeben, was eigentlich man auch als Programmauftrag sieht. Und das ist für mich, für ein öffentlich finanziertes Medium hier, ja, da ist eine Grenze überschritten. Und da hätte ich mir schon viel lautere Stimmen gewünscht aus deren Reihen.
Lieber Marc, ich greife zwei Dinge von denen auf, die du gerade gesagt hast. Nämlich das eine, dass wir nicht so viel Zeit haben. Wir hatten im Vorfeld besprochen, dass du eigentlich so gegen 21.30 Uhr Quality Time mit deiner Family noch haben möchtest, bevor es in die Sitzungswoche geht. Dementsprechend biete ich dir natürlich gerne an, dass du weiterhin bei uns bleibst, wenn wir noch einmal kurz nämlich zu dem zweiten Hinweis von dir kommen, nämlich das hat auch mit dem Öffentlich-Rechtlichen zu tun. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du uns einen so intensiven Überblick und Einblick in die Causa Faeser und alles das, was da bislang gelaufen ist und wie das auch im Innenausschuss verhandelt wird, gegeben hast. Wir gucken voll Zuversicht mit dir auf den kommenden Mittwoch zur Ausschusssitzung, wenn Frau Faeser dann auch wirklich kommt. Hoffen, dass wir Aufklärung erleben werden und ja, werden mit Sicherheit auch auf Twitter weiter begleiten, wie die Causa Faeser weitergeht. Vielen lieben Dank. Wie gesagt, wenn es jetzt für deine Familie noch okay ist, kannst du auch noch die letzten, was haben wir noch, 10 Minuten bei uns bleiben, bevor wir dann sowieso zu Anne Will abgeben müssen, die ja nicht mehr in der Sommerpause ist. Ansonsten vielen lieben Dank nochmal. Und falls noch Fragen kommen zu konkreten Details oder so, leiten wir die auch ganz gerne weiter. Und jetzt kommen wir zu Bahas Lieblingsthema dieser Woche, weil er sich mit Blick auf die Lambi-Doku Ernstfall schon wie in Hollywood gefühlt hat. Lieber Baha.
Oh, jetzt bin ich gar nicht darauf vorbereitet, ein Plädoyer zu halten. Nein, ich habe lange gewartet, bevor ich mir die Doku angeguckt habe. Ich habe tatsächlich das Buch zuerst bestellt und auch schon angefangen, drin zu blättern. Und dann konnte ich doch nicht warten und habe dann die erste Folge angeschaut. Ich muss sagen, ein bisschen hatte ich zuerst das Gefühl, war es ein Versuch, irgendwie House of Cards Stimmung zu generieren und irgendwie, ja, ich habe es Hollywood genannt, weil ich tatsächlich der Meinung war, die Inszenierung der Ampelpolitiker in dieser Dokumentation war wichtiger als die Inhalte, um das mal einmal zusammenzupacken. Das ist das, was mir hängen geblieben ist. Ich muss auch sagen, Folge 2 und 3, da ist so gut wie nichts hängen geblieben. Tue ich vielleicht jetzt auch Unrecht. Was mich aber am meisten beeindruckt hat, war tatsächlich die, also ich frage mich, hat sich bei Twitter, ich nenne es jetzt mal ÖRR-Twitter, so sehr über den Barbie-Film gefreut wie über diese Doku? Wahrscheinlich nicht. Also es gab so unglaublich viele Tweets, ja, und jetzt endlich, und da kommt es, und ein großartiges Stück Journalismus, geil einfach. Und ja, ich habe es mir da angehört und muss sagen, ich fand's gut, ja, ich habe es auch gern gesehen, weil es einfach nette Unterhaltung war, mit ein paar interessanten Szenen. Erkenntnisgewinn eher Richtung, ja, kaum, wenn überhaupt. Und am Ende des Tages blieb hängen schöne Bilder, nachdenkliche Menschen. Und ohne jetzt dazu kritisch zu sein, ich weiß, das sind ganz viele Krisen und ja, auch vielleicht mehr, als jeder andere vorher bewältigen musste. Aber mein Gott, wir wählen Spitzenpolitiker nicht, um ein Schlaraffenland zu verwalten, sondern um letztendlich Krisen zu managen und im Krisenfall das Land gut zu führen. das ist doch eigentlich das, worum es geht. Also Mitleid zu haben mit einem Spitzenpolitiker auf Bundesebene, weil er einen anstrengenden Job hat, ist nun nicht unbedingt mein Take. Und dann eine Dokumentation zu haben, um das Ganze irgendwie zu noch zu unterlegen und noch das Gefühl zu vermitteln, ja, es ist wirklich anstrengend, war dann einfach für mich ein bisschen zu fett. Und deswegen habe ich das als Hollywood für mich abgespeichert oder einen Versuch eines Hollywood-Spektakels und damit war das erledigt. Aber vielleicht seht ihr das auch ganz anders und ich bin da etwas zu kritisch gewesen.
Naja, also der Matthias hat gerade argumentiert, das sei einfach Politik-Kitsch gewesen. Und ja, ich glaube, genau, die von uns allseits hochgeschätzte Mariam Lau hat es auch mal wieder auf den Punkt gebracht, hat gesagt, das war Nadranismus ohne neuen Erkenntnisgewinn.
Ja, und genau.
Ich musste da sehr drüber lachen, weil das war auch mein Gefühl. Was ich in dem Kontext, also ich habe mich eigentlich sehr auf die Doku gefreut, weil alle bisherigen genau. Dokumentationen von Stefan Lambi fand ich immer sehr aufschlussreich und auch wirklich gut gemacht.
Nur Zweifel.
Ich habe die auch spät abends noch gesehen und mein erster Gedanke war, warum ist hier diese Bühne geboten für diese reine Selbstdarstellung? Das habe ich wirklich nicht verstanden. Und noch viel kritischer bin ich jetzt mittlerweile Stefan Lambi gegenüber gewesen, als dann die Vorstellung bei Hart aber fair kam und man eindeutige politische Positionen bei ihm raushören konnte. Das habe ich dann also im Rahmen eines Dokumentarfilmes, wenn das dann nachher so offensichtlich wird, schon eher für schwierig gehalten.
Ja, und dann gab es ja tatsächlich diese eine Schlüsselszene, die jetzt vielleicht nicht so wahrgenommen wurde, aber für mich persönlich war die schon eine, als er mit Habeck sprach und quasi von der Bildkampagne zu Habeck und dem GMG sprach und Habeck das eben nicht bekräftigt hat und sogar, ich würde jetzt nicht sagen widersprochen hat, aber zu gewissen Teilen quasi ihm gesagt hat, naja, so ist es halt und nee, Kampagne würde ich da jetzt auch nicht sehen. Also das fand ich ganz interessant, so dieses, komm, jetzt sag's schon, die gehen alle unfair mit dir um. Ja, also mag man jetzt darüber diskutieren, das war sicherlich sehr hart, der Umgang. Aber da fand ich dann auch, da war er zu nah irgendwie an den Personen und zu wahrscheinlich persönlich mit seiner Meinung involviert.
Also bei mir war es so, dass ich nach 10 Minuten der ersten Folge tatsächlich mal abschalten musste. Das will schon was heißen, weil ich schaue mir nun wirklich jede ZDF-Info-Doku an über jedes Orchideenereignis, ja, was es gibt. Und was mich am meisten an diesen ersten 10 Minuten, nicht abgestoßen, aber irritiert hat, und das hatte ich auch dann kommentiert bei Twitter, auch was ja auch im Titel deutlich wurde, ja, Regieren am Limit, ja, der Ernstfall. Da habe ich gesagt, wenn wir jetzt auf unsere Gegenwart schauen, ganz andere Regierungen haben noch viel größere Ernstfälle, die sie gerade managen müssen. Und das ist vielleicht so ein bisschen ein negativer Aspekt, dass wir da vielleicht die Perspektive auch gar nicht geweitet haben. Ja, wenn ich an die Ukraine denke, dass wir sagen, Mensch, dass das, was diese Bundesregierung hier schon geleistet hat, ist wirklich der Ernstfall, ist das Regieren am Limit. Ist für mich komplett überzogen. Ich weiß nicht, wie es euch dabei geht, aber mir geht es jedenfalls dabei so. Und deswegen habe ich mir die Serie jetzt nicht weiter angeschaut. Vielleicht tue ich das irgendwann mal, aber auf absehbare
Zeit ist das nicht der Fall. Gerade diese Plakate, also böse gesagt, hatte man ja das Gefühl, es soll irgendwie dargestellt werden, die Bundesregierung wäre im Krieg. Das ist einfach zu viel gewesen, sorry. Also diese Selbstbemitleidung ist dann einfach auch etwas, da muss das wieder übertrieben werden.
Also ich muss ja zu meiner Schande gestehen, dass ich noch keine Minute mehr angeguckt habe. Aber Baha, wenn du sagst, das erinnert dich an House of Cards.
Leid.
Den kannst du mal als Frank Underwood mir vorzustellen, wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Würde vielleicht ein bisschen interessanter machen.
Aber ich war ja schon froh, dass nicht die vierte Ebene durchbrochen wurde, wie das bei House of Cards immer war.
Das stimmt.
Aber wo wir jetzt noch unsere beiden Gäste, unsere beiden Gäste noch im Podium haben, wie habt ihr das denn? Habt ihr die Serie überhaupt schon gesehen oder wird darüber auch bei euch diskutiert? Wie nehmt ihr sowas wahr?
Ich weiß gar nicht, ob sie noch da sind, Daniel. Vielleicht nur ein Bild noch.
Okay, gut. Dann. Wir haben aber jetzt auch mit Blick auf die Uhr das Ende unseres Talks für heute erreicht. Mir bleibt noch die Twitterer der Woche zu erwähnen und die Tweets dazu und die Follow-Empfehlungen kommt wie immer unter den Space. In dieser Woche haben wir uns dazu entschieden, aus der Nicht-Profi-Politik zu empfehlen. Und zwar ist das die liebe Lilly, die nämlich gerade in Bezug auf Thüringen einfach sehr deutliche Kommentare geschrieben hat und, glaube ich, auch mal sehr bewusst deutlich gemacht hat, wie das die Thüringer CDU sieht. Also Lilly Fischer, auch vielen schon bekannt auf Twitter und Funk und Fernsehen. Und der Berufspolitiker ist diesmal jemand aus der Kommunalebene, und zwar ist das Frank Helmenstein, der Oberbürgermeister der Kreisstadt Gummersbach im Oberbergischen Kreis, der nämlich für alle Skandale, die ansonsten in der Politik passieren, immer ein offenes Ohr hat und beständig dranbleibt, insbesondere was den Cum-Ex-Skandal des Bundeskanzlers angeht. In dem Sinne bedanke ich mich wie immer für die Aufmerksamkeit. Es hat uns und mich sehr gefreut, dass so viele dabei waren. Ich wünsche jetzt noch einen schönen Abend bei Anne Will, auch wenn das sicherlich eine harte Diskussion mit Sarah Wagenknecht wird, wenn es um die Ukraine geht. Wir hören uns gerne nächste Woche Sonntag wieder, 20.15 Uhr zum Unions-Bubble-Talk der Wochenrückblick. Und wie immer gebe ich das letzte Wort zurück aufs Podium. Vielen Dank.
Dankeschön. Ciao, ciao.
Bis nächste Woche. Macht's gut.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
Ciao, ciao.